Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Serie oder Folge vielmehr des Podcasts Frisch serviert mit dem Schwerpunkt Verrechnungspreise. Wir sind heute wieder im kompakten Dreierteam hier. Der Nils Pippert von Freudenberg, der Christoph Richter von PwC sind dabei. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Special ausgedacht. Und das ist die Auftragsfertigung, die wir jetzt über zwei Folgen mit Ihnen euch etwas detaillierter durchgehen wollen. Es klingt erstmal ein wenig langweilig. Auftragsfertigung kennt man doch, ist doch so einfach. Wir sehen aber in vielen Betriebsprüfungen, dass der Teufel hier im Detail steckt und wir viele Feststellungen zum Thema Auftragsfertigung haben. Deswegen werden wir heute mal kurz zu den Begrifflichkeiten sprechen. Wir werden ein bisschen was zu Funktionen und Risiken wiedergeben. Wir werden auch über die Kostenbasis und über anzuwendende Accounting Standards sprechen. Und dann in der zweiten Folge uns mit Vergleichbarkeit, Dokumentation, Benchmarking zum Thema Auftragsfertigung beschäftigen. Und ich würde jetzt gleich mal Nils bitten zu sagen, was er denn so unter Auftragsfertigung versteht.
Herzlichen Dank und die Einladung heute wie üblich von Kati Fieler. Hallo Kati. Ja, ich habe mir im Hinblick auf die Definitionen der Begrifflichkeiten erstmal einfach gemacht und geschaut, was gibt es denn da von offizieller Stelle? Und das BMF hat 2014 ein Glossar Verrechnungspreise veröffentlicht und führt in diesem Glossar tatsächlich auch den Begriff des Auftragsfertigers, Englisch Contract Manufacturer. Und der sagt, dass der sich typischerweise vom Lohnfertiger, dem Toll Manufacturer, dadurch unterscheidet, dass er die Rohstoffe und das Material im eigenen Namen und auf eigene Rechnung beschafft. Und sagt dann noch, das führt im Regelfall dazu, dass die vom Auftragsfertigen Risiken nicht wesentlich größer wären als beim Lohnfertiger. Ob das so ist, müssen wir besprechen. Und auch den Begriff des Lohnfertigers, den definiert er und er nennt einige typische Merkmale des Lohnfertigers und sagt, dass er auf vertraglicher Grundlage oder tatsächlicher Übung eben keine Produktionsrisiken, also ein Qualitätsrisiko, ein Auslastungsrisiko, ein Absatzrisiko und so weiter trägt, die Produkte nicht selbst entwickelt, kein Eigentum an den für die Produktion erforderlichen immateriellen Werten besitzt oder erwirbt, die notwendigen Rohhilfs- und Betriebsstoffe, gegebenenfalls ganz oder teilweise auch die Produktionsanlagen vom Auftraggeber erhält, also im Rahmen einer Beistellung und auch keine Vermarktungsfunktion wahrnimmt. Und vielleicht nur noch zur Abgrenzung zum Eigenproduzenten, der ja im Regelfall die wesentlichen Betriebsgrundlagen, also die materiellen und immateriellen Werte selbst besitzt, selbst in der Bilanz führt, die damit verbundenen Funktionen und Risiken selbst ausführt und deswegen eben auch als der Entrepreneur klassifiziert. Also der Begriff spiegelt im Grunde dann die Begrifflichkeiten oder das geringe Funktions- und Risikoprofil des Auftragsfertigers und Lohnfertigers. Wenn man das Ganze in der Verrechnungspreisdokumentation sich anschaut, auch wenn wir später noch in der zweiten Folge dazu kommen, dann ist es regelmäßig so, auch bei uns in der Praxis, dass man in der Transaktionsmatrix Transaktionen mit dem Auftragsfertiger nicht selten wirklich als Transaktion aus Warenlieferung klassifiziert, währenddessen beim Lohnfertiger es sich nicht selten um Dienstleistungen handelt, teilweise dann auch in der Verbuchung beispielsweise im Accounting, diese Unterschiede man dann tut.
Ja, Nils, was da ja in der Praxis sicherlich oft eine Rolle spielt, was wir auch sehr, sehr oft sehen, ist das Thema Restrukturierung. Also was passiert, wenn sich diese Charakterisierung verändert von der Produktionsgesellschaft und auch das Thema Kapazitätsauslastung.
Absolut, ja. Und wenn man diese Fragen beantworten will, dann ist es, glaube ich, ganz essentiell, wieder auf das Funktions- und Risikoprofil abzustellen und diese Analyse zu machen. Also sich zu fragen, wer kontrolliert eigentlich das Risiko? Wer hat auch die finanzielle Kapazität, dieses Risiko zu tragen? Und was bedeutet dann Auslastungsrisiko konkret? Wir können das mal an drei Beispielen oder drei weiteren Begrifflichkeiten festmachen. Wir können eine Unterauslastung haben des Auftragsfertigers, beispielsweise aufgrund eines Nachfragerückgangs, beispielsweise aufgrund von Forecast-Fehlern. Wir können eine Überkapazität haben durch eine strategische Fehlplanung beispielsweise oder eine Fixkostendegression etwa bei schwankenden Produktionsmengen. Und all diese Risiken, die ich genannt habe, sind ja typischerweise ein Markt- oder ein Geschäftsrisiko. Und wenn ich der Einleitung folge, wenn ich mal die Definition des BMF aufnehme, dann sind es ja Risiken, die dann eben regelmäßig eigentlich dem Prinzipal bzw. Entrepreneur, also dem Auftraggeber bzw. der Vertragsgegenpartei des Contract Manufacturers zuzuordnen sind und auch ihm von ihm zu tragen sind. Wenn man sich jetzt fragt, warum ist das denn eigentlich der Fall, dann liegt es eigentlich in der Natur der Sache, dass der Prinzipal für gewöhnlich den Absatzmarkt steuert, sich über die Produktstrategie Gedanken macht, auch die Mengenplanung entsprechend vornimmt und der Auftragsfertiger diesen Produktionsanweisungen folgt. Das heißt, der Auftragsfertiger hat keinen Einfluss auf die Nachfrage oder das Portfolio. Er ist ja beauftragt. Welche Konsequenzen ergeben sich jetzt daraus? Wenn es zu einer Unterauslastung kommt, dann ist es ja der Fall, dass der Auftragsfertiger die Verluste trägt. Er kann die Kapazitäten nicht voll auslasten. Die Entscheidung daraus oder die Marktentscheidung, die da dran hängen, hängen aber am Prinzipal. Deswegen ist die Fixkostenunterdeckung dann auch grundsätzlich meines Erachtens vom Prinzipal zu tragen oder dem Prinzipal zuzuordnen. Wenn man sich jetzt anschaut, was bedeutet das in der Praxis, dann wird man sich relativ schnell dann den Fragen stellen, wie soll diese Kostenerstattung im Einzelfall ablaufen? Ist diese Kostenerstattung etwa mit einem Markup zu versehen bei der Unterauslastung? Wie sieht es aus? Gibt es im Vertrag abgesicherte Mindestabnahmemengen, die irgendwie zu kompensieren sind? Gibt es Ausgleichszahlungen bei einer Unterauslastung, die dann zu leisten sind? Gäbe es, wenn wir nicht von Kapazitätsunterauslastung sprechen, sondern von einer Überauslastung, dementsprechend Gutschriften? Das können spannende Fragen sein in der Praxis, die sich dann anbietet, in einem Vertrag entsprechend auch zu regeln.
Dann haben wir ja jetzt in vielen Betriebsprüfungen die Fälle, wo wir solche so gute Verträge gar nicht haben, dass nicht die Unterauslastung oder auch Abnahmemengen im Vertrag geregelt sind. Was aber ja schon typischerweise beim Auftragsfertiger passiert, ist, dass durch die Planung und die Budgetprozesse, die in einem Unternehmen vorhanden sind, eigentlich am Anfang des Jahres klar abgesichert ist, welche Mengen der Auftragsfertiger produzieren soll, welche abgenommen werden und wie damit umzugehen ist. Ist es bei euch, Nils, auch klar geregelt in den Verträgen oder geht ihr auch über Absatzplanungsprozesse? Wie schaut das aus in der Praxis?
Ja, also wir haben als Mischkonzern ganz vielfältige Strukturen und haben uns als Grundregel gegeben, gerade in den letzten Jahren auch aus Betriebsprüfungserfahrungen heraus, wirklich weitgehend gute und vor allen Dingen auch konkrete Vertragsregelungen zu treffen und dann eben auch Auskunft darüber zu geben, wie gehen wir denn im Restrukturierungsfall vor, wer trägt welche Risiken. Zu deiner Frage, wie detailliert soll das Ganze stattfinden, da versuchen wir einen gewissen Mittelweg zu gehen. Denn wenn ich allzu detailliert bin, beispielsweise bei der Kapazitätsplanung, kann ich das wirklich auf Produktebene, dann stellt sich ja schnell die Frage, wie oft muss ich meine Verträge dann aktualisieren? Wie oft muss ich Anlagen austauschen? Ist das überhaupt praktikabel? Wenn man sich Produktionsprozesse beispielsweise in der Automobilindustrie oder anderen Industrien anschaut, also wie schnell wechselt auch ein Programm, wie flexibel muss ich als Automobilzulieferer sein, da bietet sich eigentlich sehr häufig an, nicht allzu granular zu sein in meiner Planungsrechnung oder zumindest den Informationen, die ich einfordere im Vertrag. Aber es steht ganz außer Frage, dass im Rahmen der operativen Planung dem Auftragsfertiger mitgeteilt werden muss, welche Kapazitäten er vorhalten muss. Von daher empfehle ich da so einen gesunden Mittelweg aus dem, was praktikabel ist, vielleicht auch in den ERP-Systemen an Produktfamilien und so weiter darstellbar ist, um da eine vergleichsweise fundierte Grundlage zu haben.
Das heißt, wir brauchen keinen 50 Seiten auftragsfertiger Vertrag, aber mit einer Seite ist es wahrscheinlich auch nicht getan. Von daher, dein Mittelweg ist wahrscheinlich genau der, den wir da alle gehen müssen.
So ist es, ja. Und wenn man sich dann wirklich anschaut, wenn es denn zur Restrukturierung kommt, welche Detailfragen stellen sich dann, dann bietet sich auch das an, das Thema zumindest im Auftragsfertigervertrag grob geregelt zu haben. Wobei, wenn ich heute von Restrukturierung spreche, ich ausdrücklich mal nicht die Funktionsverlagerung in das Blickfeld nehmen will, das haben wir ja beim letzten Mal getan, sondern vielleicht den Schwerpunkt mal setzen will auf eine Werksschließung bzw. einen Personalabbau und konkret die Frage, wer trägt dann eigentlich die Restrukturierungskosten? Und auch hier bietet sich's wieder an, auf das Funktions- und Risikoprofil zu stellen und sich vielleicht drei Prüfschritte zu überlegen. Nämlich erstens, wer entscheidet denn über die Restrukturierung? Zweitens, wer kontrolliert das zugrunde liegende Risiko? Und drittens, wer hätte denn im Fremdvergleich Anspruch, auf eine Entschädigung? Und wenn diese Restrukturierung auf Initiative des Prinzipals erfolgt, nicht selten, denke ich, der Regelfall, der Auftragsfertiger also bisher stabile, abgesicherte Volumen hatte, auch keine realistische Alternativnutzung seiner Kapazität hat, mitunter wirtschaftlich abhängig ist. Freilich immer die Frage dann, wie stellt sich dann zu fremden Dritten dar? Dann kann meines Erachtens und muss meines Erachtens auf Basis des Fremdvergleichs ein Anspruch auf eine Entschädigung bestehen. Das betrifft dann insbesondere Abfindungen, nicht amortisierte Investitionen oder die Stilllegungskosten. Ich ordne also diese Kosten, die mir hier entstehen, wirtschaftlich dem Prinzipal zu. Dagegen kann es aber auch eigenständige Entscheidungen des Herstellers, also des Auftragsfertigers geben. Hat er etwa ineffiziente Strukturen, die er abbaut? Möchte er seine Produktivität erhöhen und hat dementsprechend Restrukturierungskosten? Nimmt er eigene, in Anführungsstrichen strategische Anpassungen vor, dann sind diese Kosten meines Erachtens dem Auftragsfertiger zuzurechnen. Konkret zu diesem zweiten Punkt, zu der eigenständigen Entscheidung des Auftragsfertigers, werden sich dann aber ein paar Praxisprobleme, denke ich, stellen, nämlich insbesondere, wie dokumentiere ich denn, dass es sich um eine eigenständige Entscheidung des Herstellers, des Auftragsfertigers handelt? Wie dokumentiere ich, dass er in seiner Verantwortung ineffiziente Strukturen aufgebaut hat und es eben nicht auf Veranlassung des Prinzipals geschehen ist. Das ist das eine. Das zweite bei den Praxisproblemen, die Frage des Markups auf die Restrukturierungskosten, wo ich typischerweise sagen würde, kein Markup auf Restrukturierungskosten. Und hier nochmal der Hinweis, dass eben bei Auftrag, bei Vorliegen eines Auftragsfertigervertrages man das alles entsprechend regeln sollte. Und wenn das klar geregelt ist, in der Praxis nicht selten Restrukturierungsrückstellungen dann nicht beim Auftragsfertiger selbst, sondern beim Prinzipal zu bilden sind. Und auch da der Wirtschaftsprüfer für gewöhnlich sehr genau drauf schaut, dass sie an der richtigen Stelle gebildet werden.
Vielleicht noch ein Hinweis, weil wir das mitbekommen haben von Kollegen, die jetzt nicht im Steuerbereich bei uns unterwegs sind, aber eben viel in der Automobilindustrie. Da scheint dieses Thema eben bei Kapazitätsunterschieden, also ne, was ist tatsächlich abgenommen worden an Produkten und was ist vereinbart worden, dass es da sehr viel Auseinandersetzung gibt zwischen Zulieferern und OEMs. Also die Kollegen titulieren das als das Thema Claiming, wo eben auf Basis der Verträge dann geschaut wird, wie hoch waren die Abweichungen und wie müssen wir das jetzt aufteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade heutzutage, oder ich weiß nicht, ob ihr da auch Erfahrungen habt, Nils, in den heutigen Zeiten, wo es durchaus mal schnell zu Schwankungen geben kann, diese Auseinandersetzung dann da dann ja in einem Fremdfall sozusagen unter fremden Dritten doch recht häufig sind, ne? Und man sich überlegen muss, wer hat das jetzt hier eigentlich zu tragen, ne?
Ja, und ich finde die Beobachtung sehr spannend, um ehrlich zu sein, dadurch, dass wir uns als Steuerabteilung oder insbesondere Verrechnungspreisteam natürlich überwiegend nur mit konzerninternen Verträgen beschäftigen, hatte ich ehrlicherweise das Thema Claiming bisher noch nicht auf dem Tisch, aber das ist auch eine Anregung für mich, mal mit den Kollegen aus der Rechtsabteilung, die eben dann Verträge auch mit fremden Dritten oder wo wir als Lieferant tätig sind, mit fremden Dritten verhandeln, um dort mal genauer reinzuschauen und eben dann zu eruieren, kann das nicht auch etwas Honig liefern für eigene konzerninterne Verträge?
Das
Genau.
finde ich auch alles super spannend. Vor allen Dingen die ganze Dokumentationslage. Ne? Wie dokumentiert man eigentlich, wer welche Entscheidungen trifft? Da wird auch irgendwann der BFH-Beschluss zu den E-Mails nochmal relevant, aber das ist heute
Absolut.
gar nicht unser Thema. Auch ein ganz spannendes Thema. Ich würde sagen, wir gehen mal den nächsten Punkt an. Christoph, du wolltest so ein bisschen dich mit der Kostenbasis auseinandersetzen. Auch ein beliebter Punkt in Betriebsprüfungen, bei dem es zu Streitigkeiten kommt.
Absolut, ja. Also im Grunde sind wir hier ja bei dem Thema Vergütung. Na, wenn wir eine Fertigung haben oder eine Auftragsfertigung, hier sind wir ja üblicherweise in der Cost-Plus-Logik. Aber die Frage ist eben, auf welche Basis denn? Was ist die Kostenbasis? Also Markup haben wir schnell abgeleitet über Benchmark-Studien, aber die Kostenbasis ist halt sehr regelmäßig ein Streitpunkt. Und ich möchte einmal mit einem Praxisfall starten, den wir jetzt gerade hatten, mit einem Auftragsfertiger in Osteuropa, die Mutter in Deutschland, wo wir uns dann mit der Betriebsprüfung darüber auseinandergesetzt haben, ist das denn eigentlich ein Auftragsfertiger oder ist das nicht eigentlich ein Lohnfertiger? Die BP war natürlich der Meinung, es sei ein Lohnfertiger und hat vor allen Dingen den Punkt gesehen, dass der Materialeinkauf nicht zu einem großen Ausmaß wirklich von dem Auftragsfertiger selber gemacht wird, sondern eben sehr, sehr stark von der Mutter vorgegeben wird und wollte dann eben das aus der Kostenbasis rausrechnen. Und es hat natürlich einen ziemlich erheblichen Effekt, muss man sagen. Die BP hat sich da auch auf ein BFH-Urteil bezogen, und zwar ist das das Urteil vom 9. August 2023. Da war ein ähnlicher Sachverhalt, Mutter in Deutschland, ein Auftragsfertiger, ich glaube in Bosnien-Herzegowina war das in diesem Falle. Der Materialverkauf kam eben auch, oder die Vormaterialien kamen eben da sehr ausgeprägt von der Mutter in Deutschland, wurden zum Einstandspreis rüber verkauft. Die Gesellschaft in Bosnien-Herzegowina hat das dann verarbeitet und wieder zurückverkauft an die Mutter, nur zu einem ganz kleinen Teil an einen externen Kunden dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und da hat die Betriebsprüfung auch gesagt, das ist ja kein Auftragsfertiger hier, das ist ja in Wirklichkeit ein Lohnfertiger. Die Kostenaufschlagsmethode ist hier richtig, aber wir müssen eben die Kostenbasis reduzieren und das Material da rausnehmen. Die Sicht der BP war eben, dass man dann natürlich einen deutlich höheren Aufschlag haben muss. Die waren dann erst bei 12%, später im FG-Verfahren war man dann sogar bei 17%, weil auch noch Standortvorteile mit diskutiert wurden. Und dann ging das Ganze an den BFH. Und der hat grundsätzlich mal gesagt, also die Methodenwahl ist soweit richtig, auch für einen Lohnfertiger. Aber tatsächlich ist es bei der Kostenbasis eben so, dass man sich anschauen muss, welche Wertschöpfung steht denn tatsächlich hier bei den Materialkosten? Was macht der Auftrags- oder der Lohnfertiger tatsächlich? Kauft der wirklich ein? Trägt der Risiken dabei? Oder ist das nicht eigentlich sehr, sehr stark vorgegeben von der Muttergesellschaft? Hat die das nicht strategisch alles vorentschieden? Hat vielleicht Rahmenverträge geschlossen und so weiter? Und der BFH hat sogar auch gesagt, selbst wenn der Auftragsfertiger zivilrechtlich Eigentum erwirbt an diesen Vorlieferungen, muss das noch lange nicht heißen, dass dann eine besonders große Wertschöpfung tatsächlich stattfindet bei dem Auftragsfertiger. Also der BFH war dann auch dabei zu sagen, es ist ein Lohnfertiger in diesem Fall und kein Auftragsfertiger. Jetzt kann man sich überlegen, was kann man da erstmal ganz generell zu sagen? Wir hatten eben ja schon die Abgrenzung zwischen Auftragsfertiger und Lohnfertiger. Und ich will noch mal so ein paar Punkte rausgreifen, was jetzt die Kostenbasis betrifft. Also man kann sicherlich ganz generell sagen, beim Auftragsfertiger ist es so, der beschafft üblicherweise das Material selbst, trägt auch das Risiko, was damit im Zusammenhang steht, auch Qualitätsrisiken, hat ein eigenes Lager vielleicht, trägt Lagerrisiken und so weiter, auch ein gewisses Planungsrisiko vielleicht. Sicherlich müssen wir auch direkte Fertigungskosten hier mit einbeziehen. Das wäre jetzt mal so ein allgemeinerer Punkt. Löhne natürlich vor allen Dingen. Indirekte Fertigungskosten haben wir. Gemeinkosten müssen wir auch zuteilen, je nachdem, wie da die Aktivitäten sind bei der Gesellschaft. Und dann kommen wir eben schon zu dem Thema Materialkosten. Und hier ist eben der entscheidende Punkt. Ist das eine eigenverantwortliche Beschaffung eben mit auch einem Risikoelement dabei oder eben nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, muss man wahrscheinlich sagen, dass es dann eher Pass-through-Kosten sind, die eben nicht beaufschlagt werden. Aber diese Abgrenzung ist vermutlich nicht so ganz einfach und man muss sich in dem Sachverhalt ganz genau angucken, was passiert denn jetzt eigentlich wirklich bei dem Auftragsfertiger. Ist sicherlich auch was, was sich mal im Laufe der Zeit verändern kann, ne? Ja, Kathi.
Ja, ich würde auch sagen, dass wir hier keine pauschale Aussage treffen können. Der BFH hatte ja den ganz spezifischen Fall vorliegen, sodass wir jetzt nicht sagen können, es sind immer, wenn ich konzernintern beschaffe, dürfen diese Materialkosten nicht in die Kostenbasis rein. Also wir haben auch Fälle, wo Auftragsfertiger von einer Konzerngesellschaft beschaffen und an eine andere verkaufen und dies eigenverantwortlich tun in der Beschaffung und auch dafür gerade stehen müssen, wenn da irgendwas schief geht in der Beschaffung. Von daher, Die Betriebsprüfung springt immer ganz gerne sofort auf die Annahme, sobald es konzernintern ist, habe ich kein Risiko mehr als Auftragsfertiger. Und da muss man wirklich, wie du gesagt hast, Christoph, das ganz im Detail anschauen und wirklich feststellen, ist da ein Risiko und eine Eigenbeschaffung drin oder nicht.
Ja, und ich will aus meiner Perspektive gerne nochmal betonen, dass der Regelfall bei uns ist, wenn ich einen Auftragsfertiger habe, dann ist in der Regel, und der eben die beispielsweise Rohhilfs- und Betriebsstoffe selber beschafft, also selbst sein Kapital bindet, dass das regelmäßig bei uns Gegenstand der Kostenbasis ist und mit dem Aufschlagsatz versehen wird. Ja, das erlebe ich eigentlich eher als Regel wie als Ausnahme. Ja, und deswegen auch sehr spannend, diesen Fall und dieses Urteil zu sehen.
Ja, also wir hatten eben eine recht intensive Diskussion in unserem eigenen BP-Fall und haben dann eben auch sehr viel gesprochen über die Abgrenzung Auftragsfertiger, Lohnfertiger. Was ist denn eigentlich ein Lohnfertiger? Und ich habe als Lohnfertiger eigentlich immer so einen Fall, den hatten wir auch mal in der Betriebsprüfung hier, da wurden im Grunde ja, zum Beispiel Kugelschreiberteile an eine Justizvollzugsanstalt geschickt und die haben das da zusammengeschraubt und dann wird das wieder zurückgeschickt. Ja, das Beispiel habe ich in der BP auch benutzt. Das wäre für mich ein klassischer Lohnfertiger. Ja, das interessiert mich nur diese Tätigkeit des Zusammenschraubens. Und das ist aber natürlich viel, viel weniger als jetzt eine Produktionsgesellschaft, die sich selber um Einkauf zumindest teilweise kümmert oder um ganz andere Themen, Lagerhaltung und so weiter.
Und jetzt lass mich der Vollständigkeit halber nur fragen, die Justizvollzugsanstalt war aber kein verbotenes Unternehmen, vermute ich, oder? Das war der wirklich fremde Dritte.
Genau.
Wenn wir so weit sind, Nils, dann
Ja.
wird es schwierig.
Was ich nochmal zur Abgrenzung, Christoph, aber vielleicht wirklich auch betonen will, es ist ja immer schön, wenn freilich das Accounting ist immer gut, wenn das Accounting dann auch zu dem passt, wie man den Fall hier im Grunde interpretiert. Und da nochmal wirklich der Hinweis bei der Lohnfertigung, wenn ich bei uns das in der Praxis sehe, für gewöhnlich Beistellung heißt dann eben auch, dass die Maschinen beispielsweise nicht im Anlagevermögen des Lohnfertigers sind, sondern im Anlagevermögen des Prinzipals. Das gleiche gilt für die Rohstoffe. Und dass im Umsatzkonto, das ja meistens gegliedert ist nach Waren, nach Dienstleistungen oder Ähnlichem, eben dann der Umsatz mit dem Auftraggeber eben auch als Dienstleistung klassifiziert ist und nicht als Warenlieferung. Was dann ja auch im Accounting für gewöhnlich eigentlich sehr konkrete Hinweise hier auf das Funktions- und Risikoprofil und auf die Natur dieses Lohnfertigers in diesem Fall gibt.
Ja. Also das wäre für mich auch so der klassische Fall, wirklich die Beistellung von Materialien oder sogar teilweise noch nicht mal das Eigentum an den Maschinen und so weiter, wo man dann von einem Lohnfertiger sprechen würde, ne? Aber ich glaube, das ist der wichtige Punkt dabei. Man muss sich über das Funktions- und Risikoprofil wirklich sehr im Klaren sein und das gut dokumentieren, weil das eben aufgegriffen wird in Betriebsprüfungen und man das dann auch im Detail darlegen muss, was denn da eigentlich genau passiert ist. Was ist da der Unterschied zwischen strategischem Einkauf und operativem Einkauf? Wer macht da eigentlich wirklich genau was? Das wäre so mein Learning aus der Betriebsprüfung auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, da gut vorbereitet reinzugehen. Und das ist, glaube ich, auch so das Hauptthema, was wir hier haben bei der Kostenbasis. Natürlich gibt es da auch noch ein paar andere Themen, die man sich überlegen kann. Vorlieferung von der Muttergesellschaft haben wir eben schon gehört oder auch von anderen Produktionsgesellschaften, wo man eben aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Kaskadierungseffekte hat, sondern da eher zum Einstandspreis zum Beispiel die Vorprodukte liefert. Zinsen und Finanzierungskosten ist auch noch mal ein anderes Thema, wo man normalerweise sagen würde, das sind eben gerade nicht operative Kosten. Wir gucken uns das operative Ergebnis an. Wir können es auch sonst in der Benchmark-Studie nicht besonders gut vergleichen. Mag Ausnahmefälle geben, wo man sich das vielleicht noch mal genauer angucken muss, aber ich denke mal, der Regelfall ist, dass man eben gerade Zinsen und Finanzierungskosten nicht mit einbezieht. Segmentierung mag auch noch ein Thema sein, wenn man eine Gesellschaft hat, die mehrere Tätigkeiten hat, mehrere Aktivitäten, wo man dann die Kostenbasis durch eine Segmentierung auch nochmal auseinanderhalten muss. Und was sicherlich auch ein Thema ist, und das wäre dann die Überleitung zu dir, Kati, welche Accounting-Standards gelten? Da haben wir, glaube ich, in Osteuropa zum Beispiel öfter Themen mit, ne?
Oh ja, die Accounting-Standards. Ein Lieblingsthema in Betriebsprüfungen, insbesondere wenn es dazu führt, dass ich nach HGB mehr Geld verdienen würde als nach US GAAP oder IFRS, wenn es ein deutscher Auftragsfertiger ist, der sich ins Ausland verrechnet. Die Accounting Standards sind in der Tat ein Thema, was wir sehr, sehr häufig in Betriebsprüfungen diskutieren. Machen wir jetzt die Kostenbasis nach IFRS, nach US GAAP, nach HGB? Im internationalen Konzern wird es sicher sehr, sehr schwierig, überall lokale Accounting Standards anzuwenden, wenn man überall die Auftragsfertiger gleich vergüten möchte. Die Betriebsprüfung kommt häufig in Stellungnahmen mit der Aussage, und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, Nils und Christoph, dass sie sagt, es ist HGB anzuwenden. Punkt. Unsere Gegenstellungnahme ist dann immer, wo steht denn das? In welchem Gesetz, in welcher Verwaltungsanweisung steht, dass wir HGB anwenden müssen? Schaut man jetzt in die neueren Verwaltungsgrundsätze, also die aus 2024, steht nirgends, dass HGB anzuwenden ist. Es gibt eine Textstelle in den 2024er Verwaltungsgrundsätzen, die sagt, die steht im Zusammenhang mit Verlustsituationen und da sagt sie, dass die Totalgewinn oder die Bemessung des Totalgewinns nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu erfolgen hat. Das ist die einzige Stelle, wo sich die Finanzverwaltung tatsächlich mal äußert, welche Accounting-Standards anzuwenden sind. Auch die OECD sagt hier nicht klar, es muss der lokale Accounting-Standard sein, sondern die OECD sagt, betont an mehreren Stellen in den Richtlinien, dass es verschiedene Accounting-Standards gibt, dass diese zu verschiedenen Effekten führen können, dass es dadurch Abweichungen geben kann und dass man es konsistent anwenden soll. Aber sie sagt nicht, bevorzugt nicht den lokalen Accounting Standards über die internationalen Accounting Standards.
Ja, und wenn ich aus meiner Praxis vielleicht das nochmal spiegele, also wir haben den, ich würde fast sagen, dann günstigen Fall, dass wir seitens der deutschen Konzernbetriebsprüfung, des zentralen Konzernprüfungsamtes für gewöhnlich auf IFRS-Ebene, also auf Group Gap-Ebene argumentieren und ich die Diskussion Local Gap, Group Gap, in unserem Fall IFRS, häufiger eben im Ausland oder gelegentlich im Ausland beobachte. Und meine Hoffnung ist, dass das leidige Thema Mindestbesteuerung, bei der nun die IFRS, das Group Gap, immer mehr in den Fokus rückt oder eben dann auch zum Gegenstand lokaler Steuererklärungen und Betriebsprüfungen wird, dass da vielleicht das nochmal einer der wenigen, vielleicht der einzige positive Nebeneffekt dieser Reform ist, dass das IFRS da etwas oder das Group Gap etwas bewusster dann wahrgenommen wird.
Ja. Das ist in der Tat ein sehr, sehr guter Punkt, weil wir dann eben tatsächlich zu einem internationalen Accounting Standard kommen, der für die Bewertung maßgebend ist. Ich denke mal, die Unterschiede, die wir sehen zwischen den Accounting Standards, sind ja meistens auch temporäre Unterschiede. Wird bei euch auch so sein, Nils, dass sich der Effekt, der sich durch einen Accounting Standard auslöst, dann über die Jahre wieder ausgleichen wird. Und meistens kommt die Betriebsprüfung für einen bestimmten Zeitraum, logischerweise. Und da mag der Effekt gerade oben oder unten sein, aber sie schaut halt nur auf diesen Zeitraum, sodass es für uns meistens sehr, sehr schwierig ist, nur diesen Zeitraum bezogen zu betrachten und zu sagen, okay, da muss jetzt eine Korrektur erfolgen, weil das nach HGB oder nach US GAAP zum Beispiel anders bilanziert wird.
Ja, da hilft natürlich aus zumindest Konzernsicht in Deutschland, wenn man über mehrere Jahre, also für gewöhnlich ja nicht nur ein Jahr geprüft wird, sondern ganze Prüfungszeiträume, was ja den Blick schon mal etwas weitet, aber eben dann auch für gewöhnlich dann hilfreicher ist, über die aktuelle Prüfperiode mal hinauszuschauen. Und gerade wir können es ja an einem Beispiel mal konkret machen, nämlich insbesondere den Pensionsverpflichtungen,
Ja,
ja, wo es ja
ja.
regelmäßig Abweichungen gibt zwischen HGB und IFRS, eben aufgrund der unterschiedlichen Abzinsungsregeln und im HGB der Bilanzwert ja in der Regel niedriger ist, die Volatilität auch geringer, aufgrund der Zinssätze, die von der Bundesbank eben veröffentlicht werden, während in IFRS der Bilanzwert tendenziell höher, auch eine höhere Volatilität hat. Bei IFRS hingegen die versicherungsmathematischen Gewinne nicht über die G&V gezogen werden. Also das sind dann so sehr konkrete Praxisbeispiele, die beim Personalaufwand dann schnell einen signifikanten Unterschied machen können.
Ja, absolut. Insbesondere auch einfach nur die Frage, wo wird der ausgewiesene Zinsaufwand? Oben in den operativen Kosten oder unten in den Finanzierungskosten? Da gab es ja auch lange zumindest Unterschiede zwischen den Accounting Standards. Und das kann, weil der Aufwand relativ hoch sein kann, dann tatsächlich dazu führen, dass nach Local Gap ein Auftragsfertiger mal einen Verlust macht, während er nach US Gap oder IFRS einen Gewinn macht. Und dann sind wir genau in diesen Diskussionen drin, wo die Finanzverwaltung diesen Verlust dann nicht akzeptieren möchte. Ich glaube, wir werden das Thema Accounting Standards dann auch noch mal in unserer nächsten Folge ein bisschen vertiefen im Zusammenhang mit Vergleichbarkeit und Benchmarking, weil das dort auch einen wesentlichen Einflussfaktor hat. Ist ein Benchmark dann wirklich vergleichbar, wenn wir die andere Accounting Standards anwenden? Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich mag es kaum glauben. Nils Christoph, es ist so unterhaltsam. Ich würde mit euch auch hier die nächste halbe Stunde noch weitermachen, aber das würde wahrscheinlich unsere Zuhörer ein bisschen strapazieren. Deswegen kann ich euch nur um zwei letzte Abschlussworte oder vielleicht drei bitten und würde dann unsere heutigen Podcast schon wieder beenden müssen.
Tja, das Thema zeigt, dass so ein vergleichsweise einfaches Thema wie Auftragsfertigung, Stichwort Cost plus 5, was gibt es mehr zu diskutieren, dass doch eine ganze Menge drinsteckt und es sich sogar lohnt, zumindest mal eine zweite Folge noch zu machen, Christoph.
Da schließe ich mich uneingeschränkt an. Das Thema wird uns noch weiter begleiten und da haben wir sicherlich noch einige Details, über die wir sprechen können.
Wunderbar. Mit Verrechnungspreisen und Cost plus 5 ist es also nicht getan. In diesem Sinne, Nils, du wolltest schon einleiten, abzuschließen, richtig?
Nein, freuen wir uns aufs nächste Mal, ganz genau.
Ganz genau.
Wir hoffen, dass Vielen alle Dank. Wieder mit dabei sind. Und wenn es Vorschläge gibt, welche Themen euch interessieren, dann gerne via LinkedIn oder auf welchem Kanal auch immer. Man kann uns vielfältig erreichen. Dann freuen wir uns auf Vorschläge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.